Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann sind die absolut interessantesten Gäste bei Aktiv Radio zu Besuch. Bei uns im Studio im Kanton Solothurn in Zuchwil. Unsere Gäste kommen aber selbstverständlich nicht nur aus der Region, sondern aus der ganzen Schweiz. Wir reden über Politik, wir reden über Wirtschaft, wir reden über Kultur. Und ein Thema, das eigentlich bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, in den letzten 500 Gesprächen, die wir haben dürfen führen, ist Erziehung, Erziehungswissenschaft. Und wenn man denkt, wie wichtig das ist, damit man Politik betreiben kann, braucht es erzogene Leute, oder? Damit wir Wirtschaft machen können, braucht es ausgebildete Leute. Und darum bin ich mega froh, dass ich heute eine Erziehungswissenschaftlerin, und wenn wir sagen, vielleicht die Erziehungswissenschaftlerin Nummer 1 von der Schweiz, bei mir am Mikrofon darf begrüssen. Es ist Margit Stamm, emeritierte Professorin von der Universität Freiburg und hat ein bewegtes Leben hinter sich. Und da wollen wir jetzt ein bisschen mehr wissen. Margit Stamm, ganz herzlich willkommen.
Meinerseits auch, merci für die Einladung.
Margit Stamm, Sie sind Professorin in Freiburg. Warum in Freiburg? Warum nicht in Bern? Und warum nicht in Zürich oder in Basel?
Das ist eine gute Frage. Es gibt einen einfachen Grund. Ich hatte dort meinen Mentor, der war Professor in Freiburg. Der hat mich gefördert. Und ich bin als Protestantin nachher gewählt worden in Freiburg.
Freiburg ist eigentlich früher
ist sehr katholisch.
Eine schwarze Universität, ja, gewesen, oder? Katholisch, oder?
Die längste Zeit, als ich dort war, hat es in jedem Seminarraum noch ein Kreuz gegeben.
Heute ist das nicht mehr dort?
Ich glaube, im Neubau nicht mehr. So viel ist noch in
Erinnerung. Die einen würden das vielleicht sogar bedauern, oder? Wer weiß? Genau. Also, Sie sind in Freiburg gewesen, aber Ihre Karriere haben Sie angefangen als Primarlehrerin. Heute sind Sie ja nicht mehr Primarlehrerin, sondern Sie sind eine Lehrperson. Für mich ist das fast wie Stackeln, oder ich kann es fast nicht aussprechen, eine Lehrperson. Oder? Früher hatte ich eine Lehrerin oder ich hatte einen Lehrer und das habe ich jetzt nicht mehr, sondern jetzt habe ich vor mir eine Lehrperson. Haben Sie ein Problem mit der Versachlichung von einem Menschen, der nicht mehr Lehrerin ist, sondern halt eine Lehrperson?
Also ich tue solche Begriffe immer vermeiden und bis jetzt ist es mir gelungen. Ich muss auch nicht gendern. Also ich kann eigentlich eine Sprache wählen oder es gelingt mir, eine Sprache zu wählen, dass man Lehrerinnen, die Lehrerin und den Lehrer anspricht.
Aber auch das ist eigentlich kompliziert, oder?
Ist für mich eigentlich ein Begriff, den ich nicht brauche.
Wenn ich immer das bringen muss, Lehrer und Lehrerinnen, oder zuerst Frauen, Lehrerinnen und Lehrer, das ist einfach dann viermal länger, oder?
Aber man kann eben auch mit der Sprache kreativ umgehen. Und zum Beispiel muss ich ja nicht immer Lehrerinnen und Lehrer sagen, sondern wer an der Schule unterrichtet hat oder so. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Also es ist fast wie im Segeln, man tut es so umschiffen ein bisschen,
ja,
oder?
Ich finde das gar nicht. Oder auch nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern man kann sagen, Kinder und Heranwachsende oder wer die Schule besucht hat oder so. Was ich einfach wirklich nicht mache, ist, dass ich nur von Lehrern spreche.
Im Jahr 2024 ist Folgendes passiert, dass der Duden der Genderstern als wissenschaftlich und deutschsprachig richtig taxiert. Für mich ist damals eigentlich der Duden noch so das, was ich mit dran haben konnte. Und wenn ich unsicher war, dann habe ich den Duden konsultiert. Und ich persönlich habe jetzt den Stern einfach gesagt, das kommt bei mir nicht in Frage. Jetzt ist er im Duden drin und wird akzeptiert. Was heisst echt das für Sie und für mich in Zukunft? Wird das Rechtschreibprogramm im Computer mich irgendwie belehren und sagen, da gehört jetzt ein Stern rein? Was denken Sie?
Also ich habe den Eindruck, auch wenn ich mich austausche mit Kolleginnen und Kollegen, auch mit meinen jungen Mitarbeitenden, dass schon sehr viel Gegenwind kommt, gegen die Vorstellung, Genderstern wird etabliert. Und ich selber habe mir bis jetzt gesagt, wenn ich in meinen Kolumnen oder so plötzlich gezwungen würde, den Genderstern zu verwenden, weiss ich nicht, ob ich noch Kolumnen schreibe.
Also wir sind jetzt voll in eine Diskussion reingeraten, wo wir schon ein paar Leute wahrscheinlich verrückt machen oder einen roten Kopf bekommen und so weiter. Wie viel Prozent denken Sie, das ist mir immer unklar, oder? Ich sage immer, dass sie keine 2%, die das wirklich wollen, und 98% denen ist es wurscht oder wollen es gar nicht. Und wir lassen uns eigentlich von 2% drangsalieren, solche Sachen zu machen. Aber es ist ein Bauchgefühl. Was sagt eigentlich die Wissenschaft darüber?
Also, das weiss ich jetzt selber auch nicht, weil Genderstern gehört nicht zu meinen Forschungsthemen. Aber mein Eindruck, den ich habe, ist der, es gibt sehr viele junge Leute, die jetzt so sozialisiert werden. In ihren Arbeitsplätzen, an den Unis, in der Ausbildung. Und die verwenden den Genderstern automatisch.
Das heisst, es wird normal?
Es kommt ja auch darauf an, wie sie denn selber würden dazu stehen. Sie machen das auch zum Teil, weil sie müssen. Also weil sie verpflichtet werden, weil eine Arbeit zum Teil nur akzeptiert wird, wenn sie mit dem Genderstern geschrieben ist. Wenn ich aber umschaue, umfrage, und ich bin kürzlich gerade mit einem Kollegen, der Sprachwissenschaftler ist, Zug gefahren, und ich habe ihn gefragt, hör mal, was machst du eigentlich mit dem Problem? Und er sagt, er würde das Binnen-Ein verwenden. Er findet den Genderstern absolut unlesbar. Das ist auch meine Vorstellung. Wenn ich einen Text lese und die ganze Zeit der Genderstern kommt, habe ich einfach emotionale Probleme, mich auf den Text einzulassen. Aber das ist vielleicht, weil ich nicht so sozialisiert bin.
Es gibt so ganz lustige Texte, die völlig verkehrt geschrieben sind. Und die gibt mir jemanden zum Lesen. Und der kann das trotzdem flüssig lesen. Mhm. Weil das Hirn und das Auge und so weiter miteinander zusammen das zu einem flüssigen Text machen. Der Stern aber ist ein echter Unterbruch im Lesefluss. Also ist wirklich ein echtes Problem.
Also für mich ist er einfach etwas Ungefreutes, muss ich sagen. Weil ich selber auch den Eindruck habe, mit ein bisschen Anstrengung, mit ein bisschen Kreativität kann man den Genderstern umgehen. Aber es ist einfach, es ist so eine ideologische Diskussion geworden, wie seinerzeit Corona, Impfung oder ja oder nein und so weiter. Und ich tue mich eigentlich gar nicht dazu äußern, weil es gibt sofort grosse Zwist, wenn es um das geht.
Frau Stamm, Sie und ich, wir sind beides jetzt vielleicht schon ein bisschen ältere Semester. Mhm. Und dürfen wir überhaupt über solche Themen noch reden? Oder kann man uns sagen, eigentlich, lass mal, ihr habt jetzt hier eure Schuldigkeit getan, hört auf, lasst uns machen?
Also gerade jetzt, ich bin schon sehr sensibilisiert jetzt in Bezug auf mein Alter und zu was ich mich noch äußere. Ich tue mich halt meistens zum Beispiel eben zum Genderstern nicht äußere, weil ich denke, ja, ich bin eine ältere Dame und habe vielleicht nicht mehr so ein jugendliches Denken. Aber ich tue mich dort äußere, wo ich etwas dazu sagen kann, aufgrund von meinem Wissen oder von meiner Erfahrung oder von meiner Ausbildung, dort äußere ich mich schon.
Punkt Alter kann man Ihnen eigentlich sagen, die Katze lässt das Mausen nicht, oder? Also Sie sind 2012 sind Sie emeritiert worden, also dann haben Sie Ihre Professur abgegeben als ordentliche Professorin an der Universität Freiburg und sind nachher sofort übergegangen in ein eigenes Institut.
Genau.
Gibt es das immer noch, das Institut?
Ja. Also ich muss sagen, einfach wenn Sie jetzt gesagt haben, ich weiss, ich bin eine elderly lady, das ist richtig, ich war dort aber erst 60 gewesen. Ich bin noch nicht so alt, wie Sie sich jetzt das vielleicht ausrechnen, weil ich bin früh von der Uni weg schon wieder. Ich bin nur gut 10 Jahre an der Uni gewesen und bin nachher wieder weg. Und das Institut gibt es immer noch. Ich mache einfach nur noch das, was ich gerne mache. Und alles andere mache ich nicht mehr. Aber ich muss sagen, das Arbeiten, das Denken, das Forschen im Kleinen macht mir sehr grosses Glücksgefühl.
Sind Sie dann allein, was jetzt, oder haben Sie immer noch ein Team?
Ich habe immer noch ein Team. Und das Team, das sind Leute, die bei mir doktoriert haben, beispielsweise, die irgendwo an einer PH arbeiten und die nicht 100% arbeiten. Und wenn ich ein Projekt habe, dann frage ich die an für eine kurze, also für ein 2-3-monatiges Projekt und dann machen die dann mit.
Das sind finanzierte Projekte,
ja,
oder das sind Projekte, wo die einfach müssen als Hobby mitmachen?
Nein. Ich habe immer noch Forschungsgelder und darum arbeite ich noch. Nein, Spass beiseite. Aber ich habe ein paar Preise bekommen, wo mir jetzt nur erlauben, dass ich eben noch auch noch mit Leuten zusammenarbeiten und gut finanziert zusammenarbeiten.
Sie sind Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften. Können Sie mir erklären, was ist pädagogische Psychologie? Also ich kann es fast nicht aussprechen.
Also gewisse sagen psychologische Pädagogik, die anderen sagen pädagogische Psychologie. Pädagogische Psychologie ist eigentlich eine Psychologie, ein Blick auf den Mensch, ein Blick auf das Kind, auf die Jugendlichen, auf die Erwachsenen, auf Lehrerinnen und Lehrer, ein Blick auf unsere Gesellschaft aus einem pädagogischen Blick, also aus einer pädagogischen Perspektive. Das ist gemeint damit. Und Erziehungswissenschaften beschäftigen sich eben vor allem mit der Erziehung der Kinder, mit der Sozialisation der Kinder, also wie sie beschult werden und so weiter. Und darum habe ich jetzt eigentlich, man sagt dem die Venia Legendi, also dass ich Berechtigung hatte, für zu unterrichten in pädagogischer Psychologie und in Erziehungswissenschaft. Und das aber eigentlich merke ich selber, Sie haben jetzt sehr eine gute Frage gestellt, weil ich merke, wir sind jetzt gerade wieder in einer Berghütte gewesen, übernachten mein Mann und ich, und dann haben zwei, da isst man ja immer zusammen zur Nacht, und dann haben zwei Personen nebenan gefragt, was wir machen. Und mein Mann sagt, ich bin Arzt, URL, also Ohren-Nasen-Hals-Arzt, das verstehen alle. Oder? Und dann habe ich gesagt, ich bin Erziehungswissenschaftlerin. Und dann ist immer so, dass sie fragen, was ist das? Oder? Und dann gibt es keine einfache Antwort. Ich sage dann, ich tue ein bisschen forschen, wie es in der Schule zu und her geht, was Kinder in der Schule machen, was für Lehrer-Schüler-Beziehungen gibt, wie die Eltern reagieren auf die Beschulung der Kinder, wie die Eltern ihre Kinder fördern und so. Dann verstehen sie, was ich meine. Aber es ist ein komischer Begriff.
Brauchen wir das Wort Erziehung trotzdem jetzt noch rasch? Erziehung fängt ja an bei der Geburt und hört vermutlich auf, wenn wir müssen sterben. Wir werden permanent eigentlich erzogen. Das Ding hat heute einen negativen Touch bekommen, oder? Mhm. Also nach dem Motto, willst du mich eigentlich erziehen? Oder? Was ist eigentlich los? Ist das immer so gewesen? Oder hat man eigentlich die Erziehung wahrgenommen als etwas Positives und hat das erst einen negativen Touch bekommen? Oder hat sich eigentlich gar nichts geändert?
Also der Begriff Erziehung steht, also oder die negative Konnotation, das heisst die negative Verbindung mit dem Begriff, das steht für die Entwicklung von unserer Gesellschaft. Als ich als Mädchen war, bin ich noch erzogen worden. Mit Bindestrich erziehen, oder? Also man zieht an einem Kind oder man schlägt es. Also, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich bin noch mit Schlägen aufgewachsen und mit schwarzer Pädagogik, sagt man dem. Und der Begriff Erziehung hat sich komplett verändert und heute ist ja eher sind Begriffe wie Begleitung oder Monitoring sind en vogue und Erziehung gilt in vielen Kreisen, sage ich mal, oder auch in vielen Elternhäusern, pädagogischen Zirkel, gilt als autoritär, als nicht mehr angemessen. Für mich ist das aber ein falscher Blick, dass man Erziehung heute so negativ
kommen Sie da mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen Probleme über? Wenn Sie jetzt irgendein Bild von der Erziehungswissenschaft formulieren, wo Sie sagen, eigentlich ist das schon noch gut, wenn man mal ein bisschen Leitplanken setzt und erklärt, man kommt auch schneller vorwärts, oder? Man kann weniger links und rechts abbiegen. Und aus heutiger Sicht ist das vielleicht nicht mehr so. Also eben mehr begleiten. Und wenn es dann mal nach links und nach rechts geht, dann lässt man es halt los, dann probiert man es wieder zurück zu begleiten. Haben Sie da Probleme?
Nein, überhaupt nicht. Es ist auch meines Erachtens ist nicht einfach die jüngere Generation, die so denkt, sondern es sind ganz bestimmte Vorstellungen vorhanden, wie man ein Kind soll erziehen oder begleiten oder was auch immer, damit es mündig wird, damit es fähig wird, sein Leben selber zu meistern.
Ist die Jugend heute weniger erzogen, als sie es vor 40 Jahren war?
Das würde ich überhaupt nicht so sagen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Erziehungsstile. Es gibt nach wie vor den autoritären Erziehungsstil. Der ist auch noch verbreitet, wo Kinder mit Gewalt erzogen werden, mit eben Autorität, mit Angst erzogen werden.
Aber Autorität heisst ja nicht a priori Schläge. Das hat ja miteinander eigentlich nichts zu tun.
Genau, oder? Aber es heisst der autoritäre Erziehungsstil. Und ja, der meint eben, das ist ein Erziehungsstil, wo es eine Machtkomponente gibt bei den Eltern, dass die Eltern das Kind züchtigen. Das ist mit autoritär gemeint. Und dann gibt es eben noch den anderen Erziehungsstil, und der heisst der autoritative. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen komplexer Begriff. Aber der meint eben einen Erziehungsstil, der zwar Leitplanken setzt, der im Kind zeigt, welchen Weg dass man jetzt will gehen, wo aber mit sehr viel Fürsorge, sehr viel Zuneigung, sehr viel Liebe das Kind eben erzieht oder begleitet, aber eben auch führt. Und so Kinder, das zeigen Forschungen zu dem autoritativen Erziehungsstil, dass solche Kinder spüren, dass eine Struktur gibt, eine Regelgeleitetheit gibt, und solche Kinder können sich dann in der Regel auch besser entwickeln, weil sie eben in den ersten Lebensjahren auch noch Führung brauchen. Das ist eine falsche Überzeugung, wenn man meint, man muss das Kind nur wachsen lassen und es kann seine Bedürfnisse äußern und dann ist alles gut.
Margit Stamm, Sie sind ja in einem sehr intellektuellen Bereich gelandet. Aufgewachsen sind Sie daheim in einem Arbeiterumfeld. Der Papa war Bodenleger. Die Mama hat im Service geschafft oder in der Industrie mitgeholfen. Wie ist das möglich gewesen? Wie haben Sie können ausbrechen aus dieser Situation heraus? Ich vermute jetzt, dass der Papa nicht gedacht hat, dass er mal eine Professorin wird haben, die der Uni Freiburg über Erziehungswissenschaften doziert.
Also mein Vater war Bodenleger, hat aber die Bezirksschule gemacht im Kanton Aargau. Und das ist ja eigentlich wie ein Progymnasium, also gesamtschweizerisch gesehen. Und er ist an sich sehr ein Intelligenter gewesen, wo ich immer, wenn ich jetzt zurückdenke, zurückschaue, eigentlich gespürt habe, dass er Freude hatte, dass ich so interessiert war an allem. Und er hat mich gefördert in dem, aber ich bin natürlich ganz ein schwieriges Kind gewesen und bin wahrscheinlich schwierig zu erziehen gewesen. Han immer welle Lehrerin werden. Von 5 Jahren an han ich welle Lehrerin werden, als selber geschülert, mehr alleine geschülert. Und bin dann ins Seminar cho. Ich han durchgeht bei der schriftlichen Prüfung, weil ich bin nicht sehr eine gute Schülerin gewesen, aber wahnsinnig ehrgeizige. Und hat mit dem zweiten Mal habe ich die Aufnahmeprüfung ins Lehrersemi bestanden und bin dann auch Lehrerin geworden. Und das war für mich halt einfach die grosse Erfüllung gewesen, Lehrerin zu werden. Das ist für mich.
Wie weit haben Ihre Eltern Ihr Werden können begleiten denn? Wie lange ist das gegangen?
Ja, sie haben es toleriert, sage ich. Aber ich habe immer den Vorwurf gehört, meine Mutter hat im Sekretär ein Büchlein gehabt, wo sie aufgeschrieben hat, wie teuer als ich bin und wie teuer als meine Schwester ist. Und meine Schwester hat KV gemacht. Das hat natürlich immer verdient.
Oder? Also Sie sind viel die teurere Tochter.
Ich bin wahnsinnig teuer.
Also A, unmöglich, und B, teuer, oder?
Unmöglich, teuer. Dann müssen wir eine Querflöte kaufen für mich. Dann müssen wir einen Geografieatlas kaufen für mich. Und das ist alles minutiös aufgelistet worden. Und dann habe ich wahnsinnig schlechtes Gewissen.
Haben Sie denn noch die Querflöte?
Ja.
Spielen Sie noch?
Bin musikalisch unbegabt, aber ich habe sie noch.
Aber im Unterricht haben Sie denn die zwischendurch vorgenommen?
Ja.
Also
ja.
Als Primarlehrerin?
Ja. Habe ich schon. Und die Kinder sind ja sehr herzig. Sie zeigen es nicht, wenn man falsche Töne spielt. Also die haben mitgemacht, ja.
Sie haben schon sehr früh geheiratet. Und der Grund, dass Sie heiraten mussten oder wollen heiraten, ist nicht, dass Sie irgendwie schwanger geworden wären, sondern weil damals, und das glaubt man fast nicht, dass Konkubinatsverbot ausgesprochen ist. Genau. Also es war nicht von den Eltern ausgesprochen, sondern ein gesetzliches.
Ja. Man hätte in der Schweiz gesehen, nur in Spreitenbach dürfen zusammenleben. Das war so die modernste Gemeinde, Spreitenbach, wo dort schon das Einkaufszentrum gehört und die Wohnblöcke. Und mein Mann war eben dort Student und Militärpilot in Dübendorf stationiert. Und dann haben wir einfach ich habe dann eine Stelle als Lehrerin gesucht in der Region Dübendorf und habe dann in Greifensee eine Lehrerstelle gefunden. Und dann haben wir eben geheiratet wegen dem, damit wir zusammenleben können. Weil wirklich, das muss ich sagen, ich bin wahnsinnig verknallt gewesen in dem Mann und er auch. Also seit 20 ist dort wirklich runtergefallen. Wir sind heute übrigens immer noch zusammen, das muss man ja sagen. Und ich habe nachher einige Jahre für uns beide unterrichtet und auch das Geld verdient, weil er hat ja eigentlich als Student nichts verdient und als Militärpilot hat er, glaube ich, 500 Franken bekommen.
Wie war das so gewesen? Also die junge Lehrerin aus Arbeiterverhältnissen und nachher der Herr Student, ja. Medizinstudent, Militärpilot aus gutem Haus. Hat es dort ein bisschen Knatsch gegeben zwischen den Schwiegereltern und Ihnen?
Ja, also die Schwiegereltern haben schon nicht so Freude gehabt, aber nicht, weil ich ein Arbeiterkind war, sondern weil ich dort halt so eine war, bin gross, ein bisschen fester als ich jetzt bin und mit blonden, langen Haaren. Und so, früher hat man gesagt, ich bin Sexbombe. und einfach ihren Sohn, sie haben dann gesehen, wie verknallt das der in die junge Frau ist und die wollte auf Amerika schicken. Und das ist dann nicht gegangen. Er ist dann da geblieben und hat studiert. Und es ist für mich ist wirklich. Also ich bin neu auf die Welt gekommen, wenn ich bei dieser Familie daheim war. Dass man redet am Tisch zum Beispiel, wenn man isst. Das habe ich dort gelernt. Oder? Dass man nicht einfach Radio hört, sondern dass man redet am Tisch. Und dass man Silberbesteck hat. Oder dass man ein Apéro macht. Oder einfach mit welcher Gabel, dass man was isst. Und wie man sich ausdrückt und wie belesen dass die waren. Die haben Wörter gebraucht, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Oder? Und das war für mich wirklich ein Aufbruch in eine neue Welt. Gewesen. Und mein Mann, also dort noch mein Freund und dann mein Mann, der hat mich einfach unglaublich animiert, diesen Weg zu gehen. Und wo dann unsere Kinder schon 8 und 5 waren, habe ich dann sogar angefangen zu studieren.
Er hat in einem Interview mal gesagt, der Walter Stamm, eben ihr Mann, dass er am Anfang schon nicht so wahnsinnig Freude hatte und sich damit hat er recht abfinden konnte, dass jetzt die Margit einfach studieren und ihn hier sein lässt und er am Mittag muss nach Hause kochen. Das war für ihn schon neu gewesen.
Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung an welches Interview Sie meinen, hat er Mühe gehabt damit, als ich auf Freiburg gegangen bin.
Ja, das sowieso, dann haben sie ja 10 Jahre einfach links liegen lassen, oder?
Ja, also das ist gar nicht so. Sondern ich kann jetzt hier gerade eine Werbung machen dafür, wenn man 2 Haushalte hat. Wir haben dort plötzlich 2 Haushalte gehabt. Dann ist jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, ist das wie ein frisch verliebt gewesen. Er ist schön angelegt auf Fribourg-Kur, er hat gut geschmeckt, also hat ein Parfüm angestrichen und das war eine wunderbare Zeit gewesen. Aber es war wirklich für ihn sicher ein neu gewesen. Sie müssen sich vorstellen, Anfangs 90er Jahre, als ich studieren ging, war er Arzt in Aarau, bereits angesehener Arzt, und ist über den Mittag den Kind heim kochen. Und so viele Leute in Aarau haben ihn bemitleidet und haben gesagt, dass der arme Mann, der muss über den Mittag heim kochen. Und sie geht einfach studieren.
Die Margit Stamm ist.
Das ist furchtbar.
Das geht schon gar nicht.
Nein, genau. Und das war wirklich für ihn am Anfang schwierig gewesen, aber dann hat er dass er so eine gute Beziehung zu den Kindern aufbaut und er hat es ganz anders gemacht als ich. Und das ist für unsere Kinder auch eine grosse Erweiterung, eine Ergänzung, dass sie eine Mutter haben, die halt so ist und einen Vater, der etwas anders ist. Und das ist eigentlich sehr gut herausgekommen.
Ich zitiere ihn schnell. In den ersten 20 Jahren unserer Ehe war ich ein Haudegen. Ich musste mich beweisen, war ständig unterwegs, eigene Arztpraxis, Jägerausbildung, viel Militär. Was man halt so macht als Mann, hat er gesagt, oder? Hätte meine Frau da gesagt, ich will jetzt Karriere machen, wäre mit mir nicht zu reden gewesen. Also ist das schon nicht ganz so gewesen, wie Sie es gesagt haben? Also, dass er gesagt hat, die Marke gegangen jetzt und mache jetzt, oder?
Wisst Sie, ich habe ja erst angefangen studieren mit 35 oder 36. Und er hat dann eigentlich schon sehr viel erreicht gehabt. Und ihn hat man einfach nicht dürfen in dem stören, wo er unbedingt sich in den Kopf gesetzt hat. Und das habe ich eben gewusst. Darum habe ich auch nie gesagt, du musst jetzt aufhören fliegen oder so. Sondern wir haben dann einfach probiert, dass beide zu ihre Bedürfnisse können erfüllen können. Und wir haben dann teilweise eben auch eine Frau gehabt, die zu uns heim ist, hüten, wenn ich an der Uni bin. Also er hat dann das dazu mal auch gezahlt. Aber es war wirklich so gewesen, ich glaube, wenn ich jetzt dann hätte die Welle mich durchsetzen, weiss ich nicht, ob die Ehe gehabt hat.
Also trotz Spreitenbach?
Ja, genau.
Ich zitiere nochmal, meine Frau beendete ihr Studium, doktorierte und irgendwann kam der Moment, in dem sie mich überholte. Mhm. In was haben Sie denn den Walter überholt?
Er hat auch einen Doktortitel, aber irgendwann hatte ich dann einen Professorentitel gehabt, oder? Und ich bin, als er junger Arzt war, hat man mir gesagt, ich habe ganz am Anfang habe ich noch in der Praxis gearbeitet. Da hat man mir immer gesagt, grüezi, Herr Dr. Stamm. Aber ich war ja gar nicht Doktorin, sondern die Frau vom Doktor. Und irgendeinmal hatte ich dort den eigenen Doktortitel und dann eben den Professorentitel. Und dann ist er an unsere Fester, an die Uni Freiburg, und er war immer der Mann der Professorin.
Das war er der Herr Professor plötzlich, oder?
Ja, das ist er, ja, also, ich glaube nicht, dass jemand Herr Professor gesagt hat, aber er war dann der, der die Frau begleitet hat. Das hat mich noch gefreut, muss ich sagen, also, dass er da auch mitgemacht hat und immer gern gekommen ist. Das ist schön gewesen.
Meine Frau und ich hatten immer wieder mal Ritz in den letzten 50 Jahren, aber respektieren konnten wir uns immer. Also das ist ja eigentlich etwas, wo man sagt, Ritz, das könnte gefährlich werden. Und dann geht die Margit Stamm auch noch nach Freiburg und lässt ihn 10 Jahre allein daheim, mehr oder weniger. Also das hat schon schief gehen.
Also ich glaube, jede Ehe kann schief gehen, aber wir haben einfach, glaube ich, auf einer Ebene besonders gut geschwungen miteinander. Und das ist auch heute noch so, dass wir den Partner, die Partnerin immer unterstützen, in dem, was er oder was ich eben gemacht habe. Und ich habe ihn enorm unterstützt in all seinen Bereichen, also in den Aufbau der Praxis. Nachher ist er jagen, da bin ich dahinter gestanden. Dann war er Militärpilot gewesen, da bin ich alleine daheim gewesen mit dem Kind. Und ich habe das immer unterstützt. Und er hat nachher einfach mich unterstützt, dass ich jetzt noch studiere. Und das ist ja, wenn Sie das jetzt vorhin so aufgezählt haben, mein Werdegang, der tönt ja so, das ist ja eine Explosion, oder? Die Margrit Stamm, das ist ja eine Explosion. Das war natürlich überhaupt nicht so gewesen, sondern das ist ein Puzzleteil. Ich habe ja nichts geplant. Also ich bin einfach studieren und nachher habe ich nach dem Studium überlegt, was mache ich jetzt? Dann bin ich zu einer Beraterin und dann hat sie gesagt, ich soll doch dies machen. Dann habe ich dies gemacht und bin dann eben Inspektorin geworden. Und dann bin ich nachher an pädagogische Hochschule unterrichten. Das sind so Treppenstufli gsi, oder? Und ich bin ja nicht einfach plötzlich Professorin gsi. Das muss man schon ein bisschen anders sehen. Aber ich bin heute, wenn ich zurückschaue auf unser Leben, bin ich sehr stolz, dass uns das gelungen ist, basierend auf einer Zeit, wo Frauen noch daheim gsi sind und dass mein Mann, der eigentlich aus sehr traditioneller Familie kommt, dass er dann den Schritt gemacht hat, dass er gesagt hat, jetzt kannst du studieren und ich tue daheim 3 Tage, also 3-mal pro Woche, tue ich Kinder übernehmen über den Mittag.
Margit Stamm, reden wir ein bisschen über Ihre Forschungstätigkeit. Das ist ja eigentlich unser Hauptthema heute. Ich will etwas rauspflücken und das ist die frühkindliche Bildung und Familie. Also wenn fängt eigentlich Bildung an? Fängt das an bei der Geburt oder fängt das mit 5-jährigem Kind, 6-jährigem Kindergarten an? Wann startet das eigentlich?
Also die Meinungen sind geteilt. Es gibt solche, die sagen, es fängt schon vor der Geburt an.
Also Kinder sind in der Lage, etwas aufzunehmen?
Also man sagt, wenn man mit einem Kind singt, also mit einem Fötus im Vorsingt oder Musik vorspielt, dass sie das hören. Ich kann das nicht beurteilen, ich habe nie über das geforscht. Aber man sagt eigentlich, die Bildung, oder es ist eben ein blöder Begriff, Bildung, da meint man ja wie Schulvorbereitung, aber es geht bei dieser frühkindlichen Bildung geht es darum, dass man Kinder ganzheitlich, als ganzheitliche Wesen anschaut und sie eben emotional, sozial, kognitiv, motorisch fördert. Und das fällt natürlich gerade zum Beispiel, wie man mit einem Kind redet, was ein Kind mitbekommt, das fällt halt wirklich bei der Geburt an. Und wir wissen heute, dass Kinder aus Familien, wo man viel redet und wo man einen breiten Wortschatz hat, dass solche Kinder beim Kindergarteneintritt über ein Mehrfaches des Wortschatzes verfügend als solche Kinder, die man nicht redet mitnehmen oder die man nur in der Kindersprache redet mitnehmen. Also Chuchu-Bändli und so weiter. Und einfach die Begriffe nur übernimmt, was das Kind dann selber wählt. Darum ist die Sprache, einfach nicht die Sprachförderung, ich meine jetzt nicht einen Englischkurs, dass ich meinen Zweijährigen einen Englischkurs schicke, sondern dass man mit dem Kind redet, ihm vorliest, ihm erzählt, eben nicht nur ins Handy reinstarrt, das ist eben auch ein grosses Problem heute, sondern dass man einen Austausch hat, einen sprachlichen Austausch mit dem Kind, weil die Sprache ist der Weg zum Leben, das muss man schon sagen.
Sie werfen mir jetzt einen Ball zu, die Sprache, also die deutsche Sprache. Und ich kann aus meiner langjährigen Tätigkeit auch mit Lehrlingen sagen, dass die Qualität nicht vom Lehrling insbesondere abgenommen hat, aber die deutsche Sprache ist zum Teil eine Qual, eine richtige Qual. Das heisst, dass man so einen Lehrling, der die Grundschule hinter sich hat, nicht kann ein E-Mail schicken an einen Kunden, ohne dass es ganz, ganz viele Fehler drin hat. Und da verzweifeln wir als Arbeitgeber fast dran. Was ist dort falsch gelaufen?
Also man muss vielleicht das einmal gesamthaft anschauen, wenn man will, am Schluss sagen, was ist falsch gelaufen. Die Jugendlichen können heute in der Regel relativ gut kommunizieren, auf einer lockeren Ebene, können sie miteinander umgehen. Können SMS schreiben, können etwas auf Mundart ausdrücken und so weiter. Sie treten viel selbstsicherer auf, Jugendliche. Aber in der Schule wird heute nicht mehr die Sprache, wie es eigentlich nötig wäre, um fehlerfrei ein E-Mail zu schreiben. Das wird auf diese Sprache wird nicht mehr der Wert gelegt. Es geht eher um Kreativität oder dass man ein Projekt macht oder so. Und das sehe ich übrigens auch immer an der Uni, dass das ein grosses Problem ist, das fehlerfreie Schreiben. Das ist überhaupt nicht nur bei den Lehrlingen so, sondern es ist auch an der Universität so. Leute mit einer gymnasialen Matur, wenn sie eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit korrigieren, hat es dort sehr viele Fehler drin. Ich persönlich denke, dass da etwas verpasst wird, wenn man die deutsche Sprache nicht mehr einschleift, wie man es früher zum Teil gemacht hat. Nur ist es so, dass der Lehrplan 21 halt heute einfach andere Ziele hat, viel breitere Kompetenzen vorgibt und einfach die sprachliche Richtigkeit hat zum Beispiel im Lehrplan 21 eben nicht mehr die Bedeutung, wo Sie jetzt sagen und wo man eigentlich aus der Berufsbildung sehr viel gehört, was man wünscht.
Ich würde allen Eltern raten, den Lehrplan 21 mal runterzuladen und zu lesen. Und wenn sie mehr als 10% davon verstehen, dann gehören sie schon zu denen, wo ich auf den Rücken klopfe und sage, das hast du gut gemacht. Also ich habe das gemacht und habe den Lehrplan 21 mal angeschaut und habe die Kompetenzen versucht zu verstehen und habe sagen, irgendwie nach etwa zwei Seiten bin ich eingeschlafen und habe mir wirklich Mühe gegeben, zum weitermachen. Das ist ja absurd, im Prinzip einen Lehrplan zu machen, der eigentlich gar nicht erfüllbar ist, mit der Konsequenz nachher, dass die Hauptanliegen im Schulstoff eigentlich gar nicht mehr berücksichtigt werden. Das ist jetzt ein bisschen absolut, was Sie sagen, aber ich habe wirklich das Gefühl, mit den wahnsinnigen Kompetenzen, die hier beschrieben werden, hat man einen Lehrplan aufgeschrieben, der nicht erfüllbar ist.
Also, ich habe vor etwa 15 oder 20 Jahren mit zwei Kollegen eine Evaluation vom Vorgängerlehrplan gemacht. Und dort hat sich gezeigt, dass die Lehrpersonen den Lehrplan, den damaligen Lehrplan gar nicht so ernst genommen haben. Also, dass sie sich eigentlich gar nicht so an den Lehrplan gehalten haben. Und ich würde jetzt auch die These aufstellen, dass heute immer noch so ist, dass nicht wenige Lehrpersonen, also Lehrerinnen und Lehrer, dass sie den Lehrplan 21 vielleicht so aufnehmen, wie sie sich vorstellen, dass man den kann aufnehmen oder wie der in ihre Vorstellungen vom guten Schulgehen passt. Was ich aber weiss, was mir schon viele Schulleiter und Schulleiterinnen gesagt haben, ist, dass gerade jüngere Lehrpersonen Mühe haben damit, wenn sie den Lehrplan 21 sehen und sie noch nicht so versiert sind im Unterricht, dass sie im Unterrichten, dass sie zum Teil sich überfordert fühlen. Und dass man, oder verschiedene Schulleiter haben mir gesagt, dass sie Burnout von Lehrpersonen zum Teil auch mit diesen riesigen Ansprüchen verbinden. Das ist einfach eine These, die sie formulieren. Ich weiss nicht, ob die so richtig ist, also, aber ich kann es noch nachvollziehen.
Die Lehrer müssen allen gerecht werden. Sie müssen den Schülern gerecht werden. Sie müssen am Lehrplan gerecht werden. Sie müssen ihrem Vorgesetzten im Schulhaus gerecht werden. Sie müssen der Politik gerecht werden. Sie müssen den Eltern der Schüler gerecht werden. Und also wenn ich so viele Chefs habe gleichzeitig, würde ich wahrscheinlich auch verzweifeln.
Also das ist eine riesige Aufgabe. Als ich junge Lehrerin war, hatte ich eigentlich eine einfache Aufgabe. Ich musste einfach vor die Klasse herstehen. Ich musste schauen, dass alles gut läuft. Ich hatte zu diesen Schülerinnen und Schülern eine gute Beziehung. Und dann habe ich zweimal im Jahr einen Elternabend gemacht. Und das war in Greifensee. Und in Greifensee haben vor allem sehr viele ETH-Professoren-Familien gewohnt. Oder? Und die sind gekommen an den Elternabend. Ich war 22 und habe ihnen gesagt, wenn ich Schule gehe, was ich finde, wie sie sollen ihre Kinder ziehen. Und die haben mir alle zugelassen. Oder? Und ich wollte auch jetzt gar nicht sagen, ich bin sicher eine durchschnittliche Lehrerin gewesen, aber dort ist einfach die Lehrperson, ob Frau oder Mann, ist einfach eine Autorität gewesen. Und auch für ETH-Professoren bin ich als Junge, die 20 Jahre jünger war als die Männer, es waren ja fast nur Männer gewesen, ETH-Professoren, habe ich einfach ein Gewicht gehabt. Und heute ist das so, da gibt es viele Studien dazu, die zeigen, dass eben Eltern, die zum Beispiel Akademiker sind und höher gestellt, weder die Lehrerin, die jetzt ihr Kind zu einer geht, oder der Lehrer, dass die zum Teil das auch denen, zu verstehen haben, dass sie dann mehr Ahnung haben von Bildung, weder jetzt eben die Lehrerin. Und das ist heute ganz anders, dass die Eltern ein sehr grosses Selbstbewusstsein haben, viele Eltern ein grosses Selbstbewusstsein und auch wissen, sagen, sie wissen, wie man Schule gäbe. Oder? Und das ist bei uns, das war halt noch wirklich eine andere Zeit, wo es einfacher war, die eigenen Vorstellungen auch durchzusetzen. Und das ist heute fast nicht möglich.
Man hat lange auf Amerika geschaut und hat gesagt, wie die das machen, das wollen wir in der Schweiz nie. Also das war der Coiffeur, nicht der Coiffeur, sondern das war ein studierter Horkünstler. Und der Tanz war auch nicht einfach Tanz, sondern das war studierter Tänzer letztendlich. Und wir in der Schweiz waren stolz auf unsere Primarschulen und auf unsere Ausbildungswege, die relativ standardisiert und klipp und klar waren. In Amerika ist es dann so weit gekommen, dass eigentlich die wollten vorwärts kommen, in Privatschulen haben müssen gehen. Und die Privatschulen waren teuer. Und das sieht man auch an den Universitäten in Amerika. Wer eine Top-Universität besuchen will, muss relativ viel Geld oder ein Stipendium haben. In der Schweiz haben wir auch dort auf Amerika geschaut und gesagt, das kann es ja nicht sein. Oder? Jeder soll seinen Weg machen. Und alles soll relativ preisgünstig sein. Auch eine Matur machen soll preisgünstig sein. Eine Lehre machen soll preisgünstig sein. Oder man soll sogar etwas verdienen dabei. Eine Uni kostet fast nichts, oder ein paar hundert Franken vielleicht pro Semester. Das ist im Prinzip nur ein kleiner Mikroanteil an die effektiven Kosten. Und auf das sind wir wahnsinnig stolz gewesen. Jetzt sehen wir Tendenzen, dass bereits in den Primarschulen plötzlich Privatschulen anfangen davon prosperieren. Dass Eltern nicht mehr einverstanden sind mit dem breiten Ausbildungsgedanken, dass man sagt, okay, mach jetzt einfach mal und es wird schon gut rauskommen, sondern die wollen wieder autoritären Stil, sie wollen wieder Frontalunterricht, sie wollen wieder, dass beübt wird und nochmal beübt wird und nochmal beübt wird, bis es effektiv sitzt. Gibt das eine Schere in der Schweiz, so wie das Amerika mal hatte?
Also, ich bin nicht ganz einverstanden mit allem, was Sie sagen. Der Privatschulanteil in der Schweiz ist seit Jahren konstant. Er nimmt einfach zu in gewissen Regionen, also zum Beispiel Zürichsee, Zug, Genf, Basel. Also so in wirklich Regionen, wo es auch viele Expats gibt, wo eine bildete Bevölkerung ist, dort nimmt der Privatschulanteil zu. Aber was eben in der öffentlichen Schule, was man immer vergisst, man redet nur über Privatschulen, wie stark, dass es eine private Lernindustrie gibt an den öffentlichen Schulen. Also wer, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, wer Geld hat, der kann sein Kind zusätzlich fördern, sei es über Nachhilfe, sei es über ein Lernstudio, sei es über irgendwelche Sommercamp oder so, und kann den Lebensweg oder den Ausbildungsweg vom Kind zumindest beeinflussen. Und das macht mir jetzt ebenso viel Sorgen, dass einfach die Schere, habe ich das Gefühl, die geht auf, eindeutig auf, aber nicht einfach wegen der Privatschule, sondern weil man einfach heute kann privates Geld in die Ausbildung hineinstecken. Und von mir aus gesehen ist es so, dass eben dann Kinder aus einfachen Verhältnissen, die intelligent sind, die akademisch interessiert wären, dass die gehen dann in eine Berufslehre. Das ist ja gut. Das ist ja wunderbar. Dann haben wir endlich wieder einmal gute Lernende. Aber ich finde, es sollen die an ein Gymnasium, wo Fähigkeiten haben, die akademisch interessiert sind, und die in eine Berufsbildung, die praktische Talente haben oder praktische Begabungen und Fähigkeiten haben. Und dann hat es eben an den Gymnasien mehr Kinder aus Arbeiterfamilien und es hat in der Berufslehre mehr Kinder aus Akademikerfamilien. Und das ist einer der grossen Achillesfersen in der Schweiz, wo eben so nicht ist.
Reden wir in diesem Fall rasch über die Maturitätsquote. Wir haben heute, ich glaube, etwa 43% der Jugendlichen haben irgendeine Art Maturität. Es gibt die gymnasiale Maturität, Berufsmaturität, Fachmaturität usw. Aber 43%, also das geht gegen die Hälfte von allen Kindern, haben früher oder später eine Matur im Sack. Auch das ist wieder, in Amerika war das normal gewesen, oder in Highschool macht eigentlich jeder. Und die Matur, die gymnasiale Matur, hat hier ganz einen anderen Stellenwert gehabt. Und man hat gar nicht so viele Leute wollen in diesen Maturitätsweg reindrücken. Und jetzt irgendwie sind wir dem erlegen und tun den Kind sagen, du musst eine Matur haben, dann bist du jemand, oder? Und ist auch dieser Weg irgendwie ein bisschen fragwürdig?
Für mich ist er fragwürdig. Ich tue das schon lange. kritisieren, also ich unter dem Begriff von der Akademisierung, dass man so, für so viele Berufe heute eine Matur verlangt und man tut dann die Eltern schuldig sprechen, dass sie zu ehrgeizig sind und ich finde, das ist eine falsche Fährte. Die Eltern sind ja unter anderem auch so ehrgeizig, also in Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie sehen, dass die Ansprüche so steigen, dass heute eine Matur eben ein Weg ist für viele Berufe. Und für mich ist diese Akademisierung darum fragwürdig, weil man zu fest das mit der beruflichen Handlungskompetenz verbindet. Also man meint, wenn wir je akademischer gebildet unsere Bevölkerung ist, je beruflich handlungskompetenter ist sie oder je professioneller sind sie, die Leute, die das haben. Und man tut halt heute, man hat ganz eine einfache Formel. Man sagt, wenn du eine Berufslehre machst, dann kannst du nachher an eine Fachhochschule. also ich habe schon immer noch an einer Fachhochschule. Und man tut ganz klar Berufsbildung, Berufslehre damit abwerten, wenn man sagt, du kannst ja nachher immer noch. Und für mich ist ein weiterer schwieriger Punkt, dass die höhere Berufsbildung, dass die eigentlich nie erwähnt wird. Man tut immer nur den Weg über eine Matur, welche auch immer, tut man als der ideale Weg formulieren und beklagt sich nachher, dass die Berufsbildung so verliert an Renommee, dass alle Eltern ihr Kind reindrücken in eine Berufsmatur. Das ist für mich eine grosse Problematik von der Entwicklung. Und das Zweite ist, dass wir mit dieser Akademisierung, dass vor allem Gymnasien ausgebaut werden, wir haben Fachmittelschulen, wir haben aber die Sekundar- und Realschulen, also ich weiss nicht, wie die im Kanton Solothurn sagen, also man sagt in der Regel Sek B und C sind die zwei niedrigeren Anforderungsniveaus und die tut man nicht bewerben. Das sind so die Schultypen, die ein bisschen am Rand sind und die einfach noch den Rest aufnehmen. Oder? Und wir haben es verpasst, diesen Profil zu geben, diesen zwei Anforderungstypen. Dass man zum Beispiel eine Realschule könnte man sehr wohl bewerben, weil dort hat es gute Leute drinnen, die etwas könnten. Aber wenn sie einfach so zu den Restschulen gehören, dann sagen mir RealschullehrerInnen häufig, sie müssen am Anfang, wenn sie die Kinder übernehmen, müssen die zuerst einmal überhaupt wieder ihrem Selbstbewusstsein aufstellen. Weil sie haben das Gefühl, ich bin sowieso der Abschaum. Oder? Also ich bin nicht einmal in ZK B gekommen und geschweige denn in ZK. Und da läuft für mich schon vieles falsch, wo ich einfach denke, wo wir es nicht gut machen und auch, wenn ich jetzt sehe, wie alle Leute an die Fachhochschulen, an die Universitäten strömen und dann aber eigentlich weggehen von dem, wo sie eigentlich Begabungen und Neigungen hätten. Also zum Beispiel jemand, der Schreiner lehrt, oder Schreinerin, Malerin. Das sind ja Leute, die Talent haben, die Fähigkeiten haben in diesem Bereich. Und wenn man sich nachher immer höher bildet und weiterentwickelt, dann tut man sich auch von dem Beruf wegentwickeln. Und am Schluss wird man vielleicht dann in der Administration oder so wird man etwas Höheres. Und das finde ich noch immer schade, dass wir gute Leute einfach so verlieren, weil es keine guten Möglichkeiten gibt, eben wie die höhere Berufsbildung, dass sie dem Metier eigentlich erhalten
bleiben. Es gibt doch auch im Management gibt's das sogenannte Peter-Prinzip. Genau. Das heisst, es wird jemand aufgelüpft, ja, bis er neu ist, wo er eigentlich ja nicht mehr genügt oder was ihm selber nicht behagt oder was auch immer. Könnte man das sagen, das hat auch mit der Bildung etwas zu tun?
Würde ich absolut sagen, aber das ist jetzt einfach so ein Gedanke, den ich so formuliere. Aber Ich bin schon relativ überzeugt, dass das etwas dran hat, weil ich habe ja auch sehr viel Referat von Eltern und ich weiß auch, wie viele Eltern das sehr bewegt, dass sie ihre Kinder, das Potenzial für ihre Kinder ausreizen müssen. Also dass sie Eltern, die merken, unser Sohn oder unsere Tochter ist am besten, wenn sie in die Realschule geht. Das ist für viele Eltern ein Problem, weil sie merken, dass das Kind eigentlich wenig Chancen hat, sein Potenzial zu entfalten, sondern es muss ausreizen, damit es aufsteigen kann.
Potenzial wird der Ball auch noch schnell aufnehmen. Gehen wir in eine Klasse rein, 20, 30 Kinder. Die sind auf ganz verschiedenen Niveaus. Man hat früher beispielsweise die Kleinklassen gehabt, wo man gesagt hat, die nehmen wir zusammen. Dann haben die auch ein entsprechendes Erfolgserlebnis. Wir können das Tempo ihnen anpassen. Das hat man heute nicht mehr. Das will man nicht mehr haben, sondern man will alle zusammen in der gleichen Klasse haben. Und damit hat man eine Problematik, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin eigentlich 26 Kinder hat und 26 Niveaus verschiedene bei sich hat und dem gar nicht mehr klarkommt. Braucht Heilpädagogen, die unterstützen, braucht Räumlichkeiten, um die Klasse wieder zu trennen voneinander. Ein riesengroßer Aufwand. Kann sein, dass das Pendel wieder zurückschlägt. Also man hat vorher hat man eine Klasse gehabt und das war Frontalunterricht gewesen, peng, peng, peng. Wer können mitmachen, hat mitgemacht. Wer nicht mitgemacht hat, hat Pech gehabt. Und heute zum Bus-Bus-Ausbildungssektor, der vermutlich eben auch sehr schwierig ist, wo niemandem mehr gerecht wird.
Also, die ganze Diskussion ist ja sehr ideologisch aufgeladen heute. Und was meines Erachtens fehlt, ist eine Grundlagendiskussion, wo auch Studien zeigt, wo für das integrative System sprechen und nicht Meinungen, sondern Studien, was dafür spricht, was dagegen spricht, das fehlt eigentlich. Auffallend ist aber, dass auch in verschiedenen Kantonen gibt es Initiativen, wie man die integrative Idee verändern oder anders weiterentwickeln oder redimensionieren. Meine Meinung ist die, grundlegend finde ich die integrative Idee eine wichtige Idee. Und wir haben eigentlich die integrative Idee auch in die Schulbildung hineingebracht mit der Vorstellung, dass dann die Ressourcen fliessen, die man brauchen würde. Und eines der grossen Probleme ist, dass die Ressourcen überall fehlen. Und dass das dann Auswirkungen hat auf die einzelnen Kinder, dass Kinder 5 oder 6 Lehrerinnen haben, die hier in die Klasse hineinkommen und so weiter. Aber ich denke, es gibt schon Aspekte, die man wirklich müsste mehr diskutieren. Und ein Aspekt ist zum Beispiel der. Wir wissen aus der Forschung, dass Kinder sich sehr unterscheiden, was für sie ein guter Unterricht ist. Und gute Schülerinnen und Schüler oder solche aus anregungsreichen Umgebungen, die daheim auch Unterstützung haben und die ein bisschen wissen, wie man lernt und wo ich mir was hole, die haben mit dem offenen System weniger Mühe. Also Integration heisst ja zum Teil auch, dass sie selbstständiger lernen müssen und sich selber können den Stoff eben holen. Die haben weniger Mühe, aber wir wissen aus einigen Studien, dass Buben mehr Mühe haben mit dem selbstständigen Lernen und vor allem leistungsschwache Schülerinnen und Schüler. Und die sind dann zum Teil halt einfach überfordert.
Ich habe vielleicht so ein bisschen oberflächlich gesagt, man wird keinem mehr gerecht. Also es gibt ja die Kinder, die an und für sich eine schnelle Auffassungsgabe haben, die sind dann gelangweilt. Dann gibt es im Prinzip die, die wirklich Schwierigkeiten haben, die kommen eh nicht mit. Und nachher ist in der Mitte ist der ganz grosse Bulk von Kindern, die, ich sage jetzt einfach, normal sind. Und die werden eigentlich gar nicht mehr richtig berücksichtigt. Man hat gar keine Zeit mehr für die, oder?
Das stimmt eben so nicht. Also wir wissen aus vielen Studien, etwa 50% der Kinder haben durchschnittlich 1 bis 2 therapeutische oder ergänzende Stützmassnahmen. Die Hälfte der SchülerInnen. Und weitere 15% haben irgendeine medizinische Massnahme, also irgendeine Ergotherapie oder sonst irgendetwas. Es sind also eigentlich, wenn Sie sagen, der grosse Pulk, haben Sie vorhin gesagt, das sind die Normalen. Stimmt das eben so eigentlich nicht? Sondern das, was normal ist, wird immer kleiner. Heute haben 6 von 10 Kindern haben so eine Massnahme, mindestens eine.
Aber das ist auch nicht normal.
Das eben ja. Genau. Jetzt, also Kinder... Beispiel, wenn Sie mich in 4 Jahren noch mal einladen würden, dann würde ich Ihnen sagen 8 von 10. Oder? Und in 6 Jahren wäre es 10 von 10.
Also ich komme ja gerade von Anfang an zum Psychologen in die Schule. Oder?
Ja.
Dann braucht es gar keine Lehre mehr.
Also das ist eben die... Ich denke, das ist auch eine Antwort auf das System, das wir jetzt haben, dass man halt immer mehr also, dass der Defizitblick auf die Kinder überwiegt und dass man immer mehr herausfindet, was nicht stimmt. Und die Kinder an die Normen müssen angepasst werden. Und darum sind wir dran, unsere Kinder zu therapeutisieren und medizinisch zu betreuen.
Ich möchte noch ganz schnell noch einmal zu der deutschen Sprache zurückkommen. Also ich habe in der Vorbereitung zu einem Gespräch habe ich ein bisschen mehr gelesen. Und dort hat eine Lehrerin gesagt, in der 5. 6. Klasse habe ich Schüler, die nicht einmal Deutsch beherrschen, wie ein Zweiklässler das müsste können. Und das ist schon ein vernichtendes Urteil.
Mhm. Ja.
Und da würde ich als Lehrer natürlich auch eigentlich durchdrehen. Und dann brauche ich selber eine therapeutische Massnahme als Lehrer.
Es ist, die Sprache ist etwas, wo man sich aneignet und das ist etwas, das Anstrengung braucht. Also wenn Sie eine Sprache wollen, also für die, die super gut sind oder so, für die ist das nicht eine Anstrengung, aber wenn Sie durchschnittlich sind, ich bin zum Beispiel auch nicht sprachlich wahnsinnig begabtes Mädchen und musste üben und mir das selber aneignen. Also wie schreibt man jetzt das und so? Und wir haben noch Diktat gehabt und so weiter. Und Sprache ist eben etwas, wo eigentlich wo auch Übung braucht. Und das ist heute halt eigentlich, das steht einfach nicht mehr im Fokus. Die Schule hat andere Ideen, hat, wie ich es vorher schon gesagt habe, kreativere Ideen. Aber es ist wirklich beeindruckend, was sie gesagt haben. Wir haben kürzlich eine militärische Führungspersönlichkeit gesagt, sie haben in der Rekrutenschule, ich weiß nicht, ob das heute jetzt immer noch so ist, das war vor einem, zwei Jahren, haben sie Kurse, die sie anbieten, Sprachkurs. Und das sind der absolute Renner. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, Rekruten und Rekrutinnen, die in die RS gehen und die nachher sich freiwillig melden, weil sie dann wollen Sprache lernen, weil sie die deutsche Sprache auch mit 9 Schuljahren noch nicht beherrschen, oder?
Wir haben in der Schweiz eines der teuersten Schulsysteme. Und ich habe hier zitieren aus dem PISA raus, aus den PISA-Tests raus, rund ein Viertel der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler erreichen im Lesen die grundlegenden Kompetenzen nicht. Also 25%. Lesen, verstehen ist ja das. Also könnte das nicht wirklich richtig umsetzen.
Mhm. Also es ist ein Armutszeugnis, finde ich auch. Aber es ist eben von mir aus gesehen falsch, wenn man einfach sagt, die Lehrer und Lehrerinnen müssen jetzt, sondern wir haben zu wenig, wir müssten auch einmal uns überlegen, wie gehen wir mit den Kindern aus, wo in Kindergarten kommen und wo so viel Defizit haben. Dann tut man die einfach beschulen ab dem Kindergarten und man macht nichts Besonderes. Alle die Kinder, die die Sprache nicht können, die nicht einmal Deutsch können. Ich weiss von vielen Lehrerinnen und Lehrern, wo mir erzählen, wie sie umgehen müssen mit solchen Kindern, wenn die nicht Deutsch können. Und wie sie umgehen müssen mit den Eltern, die auch nicht Deutsch können. Und dort haben wir einfach. Also, wenn ich jetzt. Ich bin zwar froh, dass ich nicht Politikerin geworden bin, aber wenn ich jetzt Politikerin wäre heute, würde ich sagen, jetzt müssen wir das diskutieren, wie wir das Problem angehen. Weil dort fängt es an. Das ist das Hauptproblem im Kindergarten. Weil man weiss, die Kinder können nicht mehr, die holen fast nicht mehr auf. Wer mal hinten nachher ist, sind nur Einzelne, die noch wirklich aufholen. Und es gibt gewisse Kantone, die eine verpflichtende Sprachförderung und auf Deutsch, in Deutsch machen. Oder? Also Basel-Stadt zum Beispiel. Aber Politik ist dort eben auch von mir aus gesehen viel zu wenig zielstrebig und zerstritten.
Man diskutiert ja darüber, ist es richtig, mit den Fremdsprachen in der Primarschule anzufangen? Oder wollen wir die Zeit, die wir mit den Schülern dort haben, für früh Französisch zu machen oder früh Englisch zu machen, nicht wieder brauchen, um die deutschen Kompetenzen zu stärken? Was ist Ihre Meinung dazu?
Also es gibt ja ein paar Evaluationen, die nicht besonders gut rausgekommen sind, wenn es um Frühfranzösisch geht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Idee wäre. Es ist aber auch so, dass eben gewisse Kinder, wenn man das alles also nivelliert, dann werden gewisse Kinder auch wieder unterfordert sein. Das ist eben ein Problem, wo wir auch müssen da gehen, wie tut man flexibilisieren, dass alle Kinder auf ihre Rechnung kommen, aber dass nicht alle das Gleiche in einem gleichen Tempo machen müssen. Aber ich finde auch, das frühe Französisch vor allem, glaube ich, ist einfach für viele Kinder ein grosses Negativum, sage ich
mal. Margit Stamm, herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind. Unsere Stunde ist durchgeflutscht. Gut, ganz, ganz herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Merci vielmals.
Merci.
Aktiv Radio Interview.